Meine Lieblingsgeschichte ist, als Paddy Roach ohne Sinn und Verstand einen Take gesprochen hat und stand da, oh Jemini, und er hat Ojemine gelesen und mich hat so zerlegt im Studio, dass ich daraufhin... Und dann musste ich in die Regie wechseln, weil wir konnten nicht mehr aufnehmen. Ich musste die ganze Zeit lachen. Es hat wirklich, glaube ich, 20 Minuten gebraucht, bis ich mich wieder beruhigt hatte und dann wieder ins Studio konnte, während mein Patty gesprochen hat. Weil jedes Mal, wenn er Luft geholt hat, musste ich so lachen, dass ich nichts, keiner mehr was machen konnte.
Das ist so geil.
Schenk mir noch eine.
Kleiner Anatmer vorne dran.
Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauber.
Rhythmisch ein bisschen schneller.
Eine noch
für den Boden
abgeschwommen.
Vordere Teil
ein
kleines bisschen ruhiger.
Hart 4. Hart 4, der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell.
Bitte Hart 4, aber weichere.
Danke.
Willkommen zu einer Folge Hart 4, die wir so noch nicht hatten. Ich glaube, Special Interest nennt man das so in der Überschrift für alle Nerds, ja, die Bock auf Synchron-Insider-Wissen haben. Die haben heute die Möglichkeit, mal zu erfahren, was so eine Cutterin oder so ein Cutter machen.
Und wir haben Wein mit dabei.
Und das ist das apropos ist Special Interest.
Ja, genau.
Zum Wohl. Cheers. Und willkommen.
Yassi, hello. Ich habe mich gerade gefragt, seit wann bist du denn bei der FFS eigentlich? Also seitdem ich denken kann.
Seit 16 Jahren. Im August hatte ich 16-Jähriges.
Wahnsinn. Also auch eine Kollegin von der Beatrix, das war ja auch so eine Special Interest Folge, Aufnahmeleitung. Die ist ja auch schon Ewigkeiten mit dabei, ne?
Ja, ich glaube wahrscheinlich auf jeden Fall mehr als doppelt so lange. Das reicht.
Hättest du das gedacht, dass du damals so lang bei einer Firma bleibst? Ich meine, 16 Jahre, das ist schon Wahnsinn.
Nee, also ich habe mich von Anfang an super wohl gefühlt, deshalb von daher schon, aber ich war natürlich noch wahnsinnig jung. Aber es war eh die Geschichte, wie das anfing, war eh super komisch, weil ich habe eigentlich Praktikum gemacht, weil meine beste Freundin hat bei einem Tonmeister von dort gebabysittet und hat dann, weil ich nur in der Gastro gejobbt habe, gesagt, ja, du interessierst dich doch so für Filme, jetzt mach doch da mal ein Praktikum. Und dann habe ich das gemacht und habe aber eigentlich, bin wahnsinnig viel mit den Tonassistenten einfach rumgehangen und bin mit denen nach der Arbeit feiern gegangen und hatte auch nichts, war dann aber einfach noch nicht so, dass sich jemand richtig um mich gekümmert hätte oder so. Und ich hatte auch keinen Praktikumsvertrag und ich bin dann auch, also war nie ein Ende festgelegt und eines Tages bin ich einfach nicht mehr hingegangen, tatsächlich. Und dann ein Jahr später, zufällig an meinem Geburtstag, habe ich dann einen Anruf bekommen, dass ich mich damals mit allen so gut verstanden habe und dass jetzt die Stelle frei wäre und ob ich gerne die Ausbildung machen würde.
Ach was.
Unfassbar. Ja. Das ist ja auch die Lebenslinie manchmal so hinführt, oder?
Ja.
Oh, ich habe nur mit dem was getrunken und so und irgendwie.
Naja, vor allem auch lustig, dass man sagt, ja, ich breche das Praktikum jetzt ab und dann hört man irgendwie ein Jahr nichts mehr und dann kommt dieser Anruf.
Cool. Ja. Ich habe dann erstmal geweint, weil ich habe dann gesagt, ja klar mache ich das. Und dann hat sie gefragt, ja, wann kannst du denn anfangen? Und dann habe ich gesagt, ja, sofort. Und es war halt Freitag und hat sie gesagt, ja gut, dann komm mal Montag. Und ich so, was?
So schnell jetzt?
Ja, das war mir dann ein bisschen, dann war mein freies Leben bis mittags schlafen, hatte dann ein jähes Ende.
Ja, aber du hast ja am Wochenende schon auch immer noch im Backstage, darf man das hier droppen? Ja,
klar.
Ja, gearbeitet.
Ja, schon lange Zeit. Ich habe insgesamt 10 Jahre im Backstage gearbeitet und ich glaube, es waren noch 7 Jahre parallel zur Ausbildung.
Es gibt ja sehr viele schöne, tolle, nette, liebe Cutterinnen und Cutter in München, in Berlin, überall. Klar, es gibt viele tolle Firmen. Wir haben uns jetzt wieder mal bei der FFS bedient. Also Stefan Kinne, da hatten wir eine Folge als Tonmeister, Beatrix Hengefeld eben als Aufnahmeleitung und jetzt eben dich als Cutterin. Sag doch mal, also ganz, ganz profan irgendwie, was macht denn eine Cutterin?
Also, ich bereite erstmal das Produkt vor fürs Studio. Also ich unterteile alles in Takes. So wird es auch kalkuliert.
Also ihr bekommt Text, einen Film oder eine Serie.
Genau.
Okay.
Und ja.
Dann heißt Yassi, du musst ran.
Und schaust du dir den Film dann erst einmal komplett an?
Nee. Nie. Dafür ist gar keine Zeit. Genau, das nennt man eben Taken. Ich unterteile das dann so, dass es für die Sprecher sprechbar ist. Und genau, damit kann dann die Aufnahmeleitung auch sehen, wie viele Studiotage wir wirklich brauchen und natürlich, wie sie die Sprecher bucht anhand der Takes. Und genau, und dann bin ich mit dem Studio dabei eben und arbeite mit den Sprechern so, dass ich es danach schneiden kann und also gebe ihnen Anweisungen, eben hart 4, schneller agiert.
Ja, solche Sachen. Übrigens fällt mir gerade ein, Yassi ist ja auch, du bist bei uns im Intro drin.
Ja.
In unserem Hart 4-Intro.
Richtig.
Ja. Was sagst du nochmal genau?
Ich sage also, Hart 4, glaube ich, oder?
Ja, ja genau. Ja,
und nochmal ein bisschen unsauber oder ein bisschen, ja, genau, bisschen eine schnellere nochmal oder irgendwie sowas.
Ja, genau.
Also so ganz normale Sätze, die wir jeden Tag im Studio eigentlich hören.
Ja, ja, genau.
Okay, also Taken. Bekommt ihr von der Firma dann eine Vorgabe, wie viele Takes so ein Film oder so eine Folge von einer Serie haben darf? Weil es ja am Ende kostet das ja alles Kohle.
Also es gibt schon eine Kalkulation. Und früher habe ich mir das auch immer angehört. Das mache ich aber nicht mehr. Weil es hat früher, es hat früher dazu geführt, weil dann kriegt man halt Panik. Dann sieht man irgendwann mittendrin so, oje, irgendwie bin ich jetzt schon bei so und so viel Takes und dabei hat der Film ja nur 850 und ich bin bei der Hälfte und habe schon 600. Mhm. Und dann passiert es gerne, dass man dann halt anfängt, größer zu taken, aus Angst, dass man nicht in der Kalkulation drin ist. Was aber Quatsch ist. Ich meine, ich mache den Job seit 16 Jahren. Ich habe schon ein Grundgefühl, wie es sein muss. Und auf das kann ich mich verlassen. Und wenn ich über der Kalkulation bin, dann kann es halt auch mal sein, dass jemand bei der Kalkulation was übersehen hat. Mhm. Also da verlasse ich mich tatsächlich komplett auf mein eigenes Gefühl mittlerweile.
Wie lange dauert dieses Taken von einem Film zum Beispiel? Also Film, sagen wir mal, 1:30.
Es kommt eben wirklich auf die Takes an. Also man sagt so 450 Takes am Tag, mhm, taket man. Und manchmal schafft man mal, ich meine bei so kleinen, bei so Zeichentrickserien oder so, wenn jetzt da nur Kinder miteinander sprechen, die sich immer aussprechen lassen, geht es natürlich deutlich schneller, als wenn man jetzt einen Kriegsfilm taket, wo 8 Milliarden Menschen übereinander schreien und man tausendfach drüber hören muss, mhm, und so, damit man alles erwischt. Und genau, das dauert natürlich deutlich länger und ist auch viel nerviger.
Ist das für dich dann auch eine Challenge, so einen Film zu taken? Oder ist es einfach nur anstrengend?
Ja, wenn das Produkt schön ist, dann ist es natürlich cool. Aber wenn ich das Produkt an sich nicht mag und es ist anstrengend, dann ist es natürlich eine unangenehme Mischung.
Worst-Case-Szenario.
Und wo fängt der Take an und wo gehst du raus? Machst du das nach Gefühl oder also wann gibt's sagst du, mache ich 3 Atmer oder wann mache ich 4 oder wann ist da noch ein Anatmer mit dabei und dann mache ich einen Satz oder dann off, on, konter, was eben alles so gibt. Hast du das mal irgendwann gelernt oder ist das Gefühl?
Ja, es gibt schon so ein Grundding, dass man sagt, dass sie so zwischen 5 bis 8 Sekunden lang sein sollten und nicht mehr als 2 oder 3 Einsätze haben sollten. Es gibt halt eben noch Kreuze, das sind eben Marker, die zusammenlaufen, damit der Sprecher einen zweiten Einsatz findet, wenn es zum Beispiel im Off wieder weitergeht und dann nochmal ins On kommt. Also wenn man die Figur sieht und erst nicht sieht und dann wieder sieht, das ist halt schwer zu treffen. Da macht man eigentlich ein Kreuz aus, wenn man vergisst.
Ja. Was ja auch das ein oder andere Mal passiert. Tatsächlich nicht so häufig bei der FFS, bei manchen anderen Firmen. Ja. Gibt es manchmal auch gar keine Kreuze. Und so, ja, fang mal irgendwo an. Wir schauen dann mal.
Es gibt auch Takungen bei Firmen, wo man sich mal zwischendurch hinlegt. Also man sagt am Anfang gefühlt irgendwie, hey, und dann wartest du 20 Sekunden gefühlt, bis du nochmal sagen darfst, alles klar.
Ja.
Und dann zwischendurch.
Genau, also man sagt eigentlich, länger als 10 Sekunden sollte man eigentlich nicht machen, außer dass es jetzt Hintergrund, aber sonst nicht länger als 10 Sekunden. Und ich würde schon sagen, ich achte schon immer drauf, nicht mehr als 2 bis 3 Pausen. Natürlich, wenn man jetzt sieht, dass der Schauspieler wahnsinnig alt ist oder eben wahnsinnig jung, dann ist es natürlich nochmal anders. Da mache ich natürlich nochmal weniger Einsätze und genau.
Aber du weißt ja in der Regel nicht vorher, wer auf die Rollen besetzt wird, oder? Also klar, wenn es durchlaufende Serien sind und du kennst die Besetzung schon, klar, aber bei neuen Projekten?
Nee, wenn es keine Feststimmen sind, weiß ich das nicht. Nein.
Macht es ja auch noch mal ein bisschen schwieriger.
Ja, weil kann ich schon mal nicht nach Sympathie taken.
Ja, genau. Wollte ich gerade fragen, das machst du, oder?
Nein, das mache ich natürlich nicht.
Bei der Bälle vergesse ich mal das Kreuz.
Ja, genau. Schau
die
mal, was
es
ja
eh,
kann.
Die kann es eh.
Gut. Ja, aber so, dass man auch sagt, na okay, also der Sprecher, ich weiß nicht, es gibt ja Sprecher, die können zum Beispiel wahnsinnig schnell sprechen oder sind, du kennst uns ja alle gut aus dem Studio.
Ja.
Weißt genau, kriegt derjenige das hin oder verwirrt ihn das eigentlich eher, wenn der Take viel zu lang ist? Und dann hilft sie ja eigentlich schon, schon die Besetzung vorher auf dem Schirm zu haben, oder?
Absolut. Also ich weiß zum Beispiel, wenn es Promi-Besetzungen sind, sowas weiß ich dann schon vorher, weil dann muss man es natürlich komplett anders taken, weil ja jetzt die meisten Promis ab.
Weil die keine Ahnung haben.
Ja, wenn Boris Becker in einem Film...
Ja, ich meine, ja, kann man jetzt natürlich... Rick Cavanian ist da mein Favorit, weil der kann es natürlich auch noch.
Ja, der ist super. Ja. Rick Cavanian, Bully Herbig, ne? Sind ja die, die man als Promis, die guten Promis.
Genau,
ja.
Da kann ich dann auch normal taken.
Ja. Also wie machst du das dann bei einem Promi? Wie kurz sind dann die Takes?
Super kurz, aber die kriegen eh eine feste Gage ja durch die ganzen Sachen. Also da ist es auch egal, wie viele Takes die haben. Und da, die schaffen halt Einsätze nicht. Da muss man im Studio dann sowieso grundsätzlich unterteilen. Und wenn das jetzt vor allen Dingen jemand ist, der es wirklich noch nie gemacht hat, dann ist es ja auch, ich meine, es ist super schwer. Also das darf man einfach nicht unterschätzen.
Ja, das hören wir ja auch immer ganz oft. Hey, ich habe so eine schöne Stimme. Wie viel aber dann natürlich noch hinten dranhängt, diese Technik und dann auch Schauspielern können, das ist natürlich nochmal was anderes.
Und der Satz, wer hat das denn getaked? Den gibt's ja, den hört man ja überall eigentlich.
Ja, weil immer.
Fühlt man sich da persönlich manchmal angegriffen oder ist dir das völlig wurscht?
Das ist mir echt völlig wurscht. Ich meine, manchmal ist es so, ich sitze im Studio und denke mir, bei was ich selbst getaked habe, ah, okay, da ist vielleicht auch jemand ins Zimmer gekommen gerade. In dem Moment. Ja. Vielleicht doch ein bisschen arg lang.
Da habe ich vielleicht einen Wein getrunken. Cheers.
Ja, genau.
Hier ist das, Maria. Ich nehme gleich hier das Mikro mit.
Hier, übrigens, in Herrschaftszeiten sind wir wieder. Gefällt es uns gerade besonders gut. Ist so lustig, weil dieses Podcast-Studio einfach direkt im Restaurant ist und hier ist gerade eine Veranstaltung um die Ecke und die luren schon alle rein. Haben uns schon eingeladen übrigens, danach noch vorbeizukommen bei Ihnen.
Sehr nett.
Das wird ein langer Abend, habe ich das Gefühl. Jassi, jetzt mal Butter bei der Fische, welche Produktionen hast du schon gemacht, die man kennt?
Ja, also jetzt die letzten waren Ringe der Macht und House of the Dragon. Da bin ich aber bei House of the Dragon ausgestiegen irgendwann, weil ich zwischendrin Flitterwochen hatte.
Yay, herzlichen Glückwunsch. Übrigens auch in, darf man das verraten, wo und wie du geheiratet hast?
Natürlich.
In Las Vegas von Elvis wurdet ihr getraut. Richtig geil.
Ja. Wirklich?
Ja.
Also von Patty Roach. Hat nicht Elvis gesprochen?
Ja, das wäre natürlich besonders schön gewesen, aber er war nicht dabei, leider.
Okay, kurzer Einwurf. Wie läuft das ab? Du stehst da und dann kommt Elvis und sagt,
Ja, wir haben das vorher gebucht. Es hatte 45 Grad in Vegas, das hatten wir nicht eingeplant. Und wir wussten damit, die Chapel hat auf nichts geantwortet. Es war grauenvoll. Wir haben nicht wenig Geld dafür bezahlt. Und dann ist der Max, also mein Mann, schon mal vor zur Chapel mit seinem Trauzeugen und ich bin dann halt, als ich fertig war, hin und ich dachte eigentlich, naja, ich werde halt irgendwie reinlaufen. Stattdessen stand dann Elvis schon da und hat auf mich gewartet und hat mir dann erstmal Anweisungen gegeben, wie ich auf was reinlaufen muss und wo stehen bleiben muss. Und ich stand da und war total aufgeregt und habe mir gedacht, was? Und es gibt auch so ein Bild von mir, wo ich
gesagt,
recht
fasse. Nicht länger als 10 Sekunden, ich habe ein Kreuz gedreht, wenn du reinlaufen musst.
Ich habe ihn echt, es gibt ein schönes Bild, wo ich ihn fassungslos anstarre, weil ich mir denke, was will dieser Mann plötzlich alles von mir? Und aber dann bin ich da, habe ich es, glaube ich, okay gemacht. Zu seiner Zufriedenheit, es war richtig lustig. Also er totaler, ich meine, der Typ ist völlig wahnsinnig. Der macht das 6 Tage die Woche und tritt irgendwie abends noch im Casino auf. Das ist einer der größten Elvis-Imitatoren in Vegas, haben wir erst danach festgestellt. Ach. Mit einer Band. Der hat gebleichte Zähne und ist super krass geschminkt und ich glaube, also auch permanent Make-up und so, also das ist echt ein krasser Typ, aber total nett. Also super lustig. Dauert eine Viertelstunde, dann ist der Spaß rum und dann ist man verheiratet.
Aber gute Fotos habt ihr auch gemacht, ne? Ja. Richtig gute Sache, ja, das passt zu euch.
Welchen Song singt Elvis, wenn ihr da vorlauft, weißt du das noch?
Boah, ich kann es dir tatsächlich jetzt so über... wir haben das auch nicht ausgesucht.
In der Ghetto wahrscheinlich nicht.
Nee, wir haben es auch gar nicht ausgesucht. Er hat das mit ich glaube, er macht das so irgendwie random. Weil er war dann selbst so, ah, das singe ich jetzt. Und deshalb, ich weiß es tatsächlich gar nicht. Wir hatten da gar kein Mitspracherecht. Aber es war auch egal. Weil, ich meine, das, was der da so erzählt hat, das war einfach wahnsinnig lustig. Beim Eheschwur so, dass wir halt versprechen sollen, dass ich versprechen muss, don't step on his blue suede shoes und so ein Scheiß halt.
Aber hat er irgendwas auch über euch erzählt? Oder der wusste wahrscheinlich nicht viel, oder? So wie es klassisch, oder?
Gar nichts wusste der.
Also wir haben wir hatten die Ringe der Macht, da haben wir uns ja auch gerade gesehen, House of the Dragon, dann Thrones, haben wir uns ja auch gerade gesehen, Game of Thrones, dann Ich erinnere mich noch an Drawn Together, weißt du das noch?
Na, das war so schön. So eine gute Serie.
Das war wirklich lustig, oder?
So ein junger Bene war das dann noch.
Ein ganz kleiner Bene.
Wie alt warst du da?
Jetzt weiß ich, Anfang 20 irgendwie. Und du dann? Das war
ja
ganz am
Anfang. Ja, auch. Wir sind ja ähnlich alt.
Ja, naja, wahrscheinlich. Genau. Ja. Das war sehr lustig, ja. Und was hast du noch so gemacht?
Succession, ist auch HBO. Also ich mache wahnsinnig viel mit Jan Odle zusammen. The Foundation, das war für Apple, so eine Asimov-Verfilmung, das fand ich ziemlich cool. Filme, also das erste große, was ich mitgemacht habe, war Der Hobbit damals. Das war super aufregend für mich natürlich.
Ja.
Und dann Lego Batman, das war eben einer mit Promis auch. Mhm. Genau, das ist jetzt so, was mir jetzt gerade spontan einfällt.
Erst und wie mal. Werden innerhalb der Firma dann so Produktionen besetzt? Also jetzt kommt, keine Ahnung, die Herr-der-Ringe-Serie. Rufst du dann laut hier oder sagt der Jan Odle dann schon, das mache ich mit der Yassi? Oder wie läuft das bei euch?
Jan Odle, übrigens für alle, die jetzt gerade erst reinkommen, der Regisseur zum Beispiel von Game of Thrones oder Ringe der Macht und auch der Sprecher von Will Smith. Wer ihn hören will, wir haben ihn in der allerersten Podcast-Folge, hatten wir ihn zu Gast.
Zu Recht.
Ja klar, gleich mit der Crème de la Crème angefangen.
Also es wird schon, eben weil der Jan und ich wahnsinnig gern miteinander arbeiten, das auch super gut funktioniert, ist es schon so, dass wenn sich das ausgeht, ich oft zu ihm eingeteilt werde, wenn halt schon klar ist, dass er das macht. Und sonst gibt es schon natürlich Sachen, also ich wollte zum Beispiel auch die Herr der Ringe-Serie und ich wollte damals auch Game of Thrones. Und ich habe eine sehr liebe Chefin, die sich meine 80 Milliarden Wünsche auch immer brav anhört. Manchmal komme ich auch schon zu ihr und sie, was produziert wird und sagt, falls wir das kriegen, möchte ich das machen. Sie so, ist das dein Ernst? Ja, es ist mein Ernst.
Ja, ich erinnere dich daran,
aber ich habe es schon mal gesagt.
Süß.
Genau, also es wird schon natürlich so ein bisschen nach Wunsch und so, aber es geht natürlich nicht immer. Man muss natürlich auch manchmal Quatsch machen.
Ja. Wobei du dich ja bei Game of Thrones dann auch immer selbst gespoilert hast, ne? Da waren wir auch oft im Studio, wo du gesagt hast, so, jetzt weiß ich schon, wie es weitergeht.
Ja, es war auch, also es hat mich seelisch mitgenommen. Also ich war, nachdem Jon Snow damals gestorben ist am Staffelende und dann kam die erste Folge von der neuen Staffel, da hatte ich wirklich Kreislauf, als ich zum Tank gegangen bin. Ich so, oh Gott, was passiert jetzt? Ich muss es wissen. Sioana mir, also meine Chefin, gesagt hat, jetzt ist die Folge da, du kannst jetzt anfangen zu taken. Ich bin fast gestorben. Ich habe geschwitzt und ja.
Und dann darf man ja auch immer nichts erzählen. Nee, das ist ja noch schlimmer, ja.
Aber das ist das Coole an der Yassi, dass du immer so mit dabei bist. Also dass du da immer so selber dich so reinversetzt, auch in die Serie und so mitgehst. Also ich erinnere mich jetzt neulich hier bei Ringe der Macht, dann war irgendwann der Tag, soll ich es ihm sagen? Soll ich es ihm sagen? Und der Jan so, ja, sag's ihm halt. Ja? Und dann, du bist Sauron. Und
so, was? Was, krass.
Und dann natürlich wieder 1000 Verträge unterschrieben, bloß niemandem sagen. Aber yeah. Das war schon irgendwie, also du fühlst da selber schon immer mit dann so in den Produktionen.
Ja, aber es hat mir natürlich auch extra viel Spaß gemacht, dass der liebe Bene, der böse Sauron,
ist. Also
endlich mal.
Das ist halt so ein richtig, richtig fiesen, ne?
Oder wird's von Sender bei Drawn Together zum Sauron? Wer hätte das gedacht?
Ja, wer hätte das gedacht? Das ist
schon gut. Ja, und du kommst ja hoffentlich in der nächsten Staffel wieder,
ich hoffe,
oder?
Ich denke. So.
Ja, wenn er nicht irgendwie sein Format ändert und plötzlich 40 Jahre älter ist.
Genau, wie Sauron und dann wird es eng für mich.
Genau. Muss auch schauen, wie wir es mit der Stimme hinkriegen.
Eher du vielleicht.
Ja,
kannst du das übernehmen?
Mach ich das.
Hast du so eine All-Time-Favorite-Serie oder Produktion, wo du sagst, das war das Geilste, was du je gemacht hast? Weil, also gar nicht mal wegen der Serie an sich, sondern weil du da, das Team war super und.
Also es ist schon Game of Thrones, weil ich da in der, erstmal hat es natürlich, ging das so viele Jahre und es haben sich da super viele Freundschaften gebildet, eben auch die Freundschaft beim Jan hat sich da gebildet. Ich bin auch mit dem Redakteur von dort wirklich eng befreundet mittlerweile, also wirklich, wirklich gut. Und also da, und auch mit dem Paddy zum Beispiel, mit dem Paddy Roach. Und
Sprecher von Jon Snow.
Genau. Und also das würde ich sagen, war schon so die einschneidendste. Einfach weil es halt so lang war und man sich immer wieder gesehen hat und so. Und es war einfach schön.
Und ich hatte auch immer das Gefühl, wenn man ins Studio gekommen ist, dass wirklich jeder, dass da keine Hierarchien gab. So, ja, ich bin der Regisseur und ich mache die Ansagen. Sondern dass das wirklich ein richtiges Team einfach war. So kam es mir vor.
Ja, also der Jan hat irgendwann mal zu mir gesagt, jetzt ist es schon so weit, dass wenn ich einen Take schreibe und der ist nicht synchron, dann sehe ich dein trauriges Gesicht vor mir.
Das ist doch schön.
Sehr geil. Dann nimm doch mal alle nochmal mit so ins Studio. Wir stehen da beispielsweise, Jackie und ich oder wer auch immer, und so ein Take geht los. Wie gehst du ran, also du als Cutterin, an so ein Take?
Ja, ich schaue auf jeden Fall natürlich mit O-Ton und probiere mir auch Einsätze zu merken und einfach zu schauen, wo alles so liegen soll. Also wenn ich es kompliziert ist, spreche ich sogar manchmal in mir drin so ein bisschen mit. Wenn ich es nicht checke zum Beispiel, dann schaut man nochmal an und dann spreche ich für mich auch manchmal mit, um zu verstehen, wo es ist, alles so. Mhm. Genau, und dann wird aufgenommen. Und dann gibt es Tage, an denen kann ich schneller was dazu sagen und Tage, an denen kann ich langsamer was dazu sagen. Und genau, und dann sage ich, wie ich sehe, so dass ich es machen kann. Mhm. So dass ich danach auch wirklich schneiden kann, wenn es so liegt.
Und da kommen die berühmten kürzer, breiter, hart vier und ja, diese Ansagen eben. Bist du da manchmal anders, wenn du weißt, da steht vielleicht ein schwierigerer Sprecher oder eine, wo es vielleicht ein bisschen ja nicht so die Wellenlänge so da ist, bist du da anders?
Auf jeden Fall. Also es gibt schon starke Unterschiede. Also eben gerade die Regisseure, die mich kennen und die Thomas, die sehen ganz genau, wenn ich jemanden sehr gern mag und wenn ich jemanden nicht gern mag. Ich bin natürlich dann auf jeden Fall anders. Und es ist natürlich auch, man muss auch anders sein. Ich kann halt zum Beispiel von euch beiden, kann ich manchmal Takes mehr verlangen, weil ihr es ja selbst dann auch schon seht, als ich es jetzt zum Beispiel bei jemandem machen kann, der alt ist und sich schwer tut. Da verlange ich andere Dinge, weil ich den ja nicht quälen will. Warum auch? Es geht ja am Ende darum, dass das Produkt schön wird und das wird es nicht, wenn ich probiere, meinen Willen durchzusetzen und irgendwelche Dinge durchzuboxen, die ich vielleicht im Schneideraum halt auch retten kann. Also
richtig. Und es ist ja auch oft, wenn man dann manchmal, ist man ja wirklich so drin und merkt dann auch wirklich, der 10. Take macht es jetzt einfach nicht mehr besser, ja? Also dass du das Spiel ein Stück weit verloren geht.
Genau.
Also heißt, du weißt eigentlich vorher schon, welchen Sprecher habe ich im Studio und wie weit kann ich gehen oder was kann derjenige vielleicht auch?
Genau, also in vielen Fällen ist es schon so, ja. Also auch, wie geduldig die selbst mit sich sind und ja, genau. Also ich finde, man muss sich da einfach so ein bisschen reinfühlen und sehen, was das für ein Mensch ist und eben, dass es halt insgesamt funktioniert, weil wenn alles läuft, ist es dann halt auch gut am Ende des Produkt.
Ja, am Ende ist halt auch ganz viel diese Stimmung, dieser Vibe, der dann auch noch im Studio herrscht.
Genau, und wir wissen alle, wenn ein schlechter Vibe ist, dann kann so ein Studiotag echt richtig ätzend sein.
Ja, und dann am Ende tatsächlich, ich finde, du hörst sowas auch dann im Produkt.
Also, ich sehe das ganz genauso. Wenn sich alle verstehen und jeder weiß, was man voneinander will und niemand probiert, sein Ego durchzudrücken, dann hast du einfach ein besseres Ding am Ende, weil dann fließt es mehr in sich.
Was kann man denn retten? Was sind so Dinge, wo du sagst, also da kann ich nochmal reingehen und dann am Schneidetisch das Ganze irgendwie wieder gut machen?
Aber man kann tatsächlich mittlerweile echt viel machen. Was halt fies ist, sind übersprochene Pausen. Aber es gibt schon sehr viele Sprecher, die sich gerne durchmogeln und irgendwelche Endsilben dann noch schön...
wie es so schön heißt.
Grüße an meinen Lulu Bowski.
Der auch schon bei uns war.
Sir Jamie Lannister.
Ja. Der kleine Murgler.
Also ich meine, er sieht es ja auch selbst, aber manchmal sagt er dann auch, nee, das mache ich nochmal.
Ja. Aber es ist schon erstmal kurz so zu dir rüber geschaut, ne? So, ah ja, okay, danke, ich mach's nochmal. Okay, alles klar.
Genau. Ja, das ist halt auf jeden Fall super lästig, wenn Pausen übersprochen sind, weil da hört man den Schnitt einfach oft. Also das ist halt einfach eine blöde Arbeit. Sonst kann man wirklich schon relativ viel machen. Wenn irgendwas drastisch zu kurz ist, das ist auch schwierig. Zu lang kann man wirklich erstaunlich viel machen, aber eben da ist jetzt mittlerweile auch die Erfahrung, dass ich dann schon sehe, wenn es wirklich ein Wort zu viel ist oder so, wo ich dann schon sehe, das kriege ich nicht so kurz, ohne dass es sich irgendwie total blöd anhört, dann kann man da im Studio auch mit alle miteinander reden und sagen, da muss was raus, da muss ein Wort geändert werden.
Genau, dann wird der Text in dem Fall nochmal geändert. Also heißt, du hast dann da die Funktion, das letzten Endes schneller zu machen, ein Stück weit, oder
genau,
wie?
Genau, ja, das geht auch.
Geht da mehr mittlerweile als vor 16 Jahren?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall technisch viel besser
Hast
geworden.
Hast du uns mehr gequält vor 16 Jahren?
Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Das weiß ich auch nicht. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Also es hat sich schon was verändert, aber jetzt bei mir ist der Zeit, also in den 16 Jahren, also als ich Praktikum gemacht habe, gab es noch ein komplett anderes System und da war es nochmal deutlich schwieriger, weil da konnte man Takes wirklich kaputt schneiden noch so ein bisschen oder wenn es halt wirklich viel zu kurz war, dann musste man da noch aus irgendwelchen Duct-Tapes Sachen rausspulen und keine Ahnung, also das war schon noch eine härtere Zeit, da hatte ich es einfacher.
Hörst du manchmal... ich sag mal, so ein Scheißschnitt von irgendwem, also anderes Produkt, du guckst abends irgendwie eine Serie oder so und dann denkst du, wer hat das denn geschnitten? Also du hörst es ja mit anderen Ohren.
Ja genau, ich bin da schon streng. Ich bin da auch insgesamt super streng. Ich muss dann auch immer gleich gucken, wer Regie geführt hat.
Ja? Also gleich Synchronkartei und gucken.
Ja, und ich meine, es gibt natürlich, sehr klar, es gibt natürlich auch Leute, die finde ich schauspielerisch besser als andere und das lenkt mich schon auch ab, muss ich sagen. Da bin ich schon, also da kann ich schwer abschalten.
Die Frage schlechthin, schaust du im Original oder schaust du zur Qualitätskontrolle auf Deutsch?
Nee, ich schaue tatsächlich schon meistens Original, weil es wirklich für mich, ich tue mir wirklich schwer abzuschalten, weil ich die Leute einfach kenne und dann eben menschlich da so drin bin, dass es mir einfach schwer fällt, wenn ich mit denen so viel Zeit verbringe, die nicht vor mir zu sehen. Ja. Das fällt mir einfach tatsächlich schwer.
Ja. Und man wird ja so oft ausgelacht von der Yassi, das liebe ich. Ich weiß nicht, ob dir das so geht, aber wie oft die mich ausgelacht hat nach irgendeinem Take. Weißt du, du kämpfst darum, irgendwie den richtigen Ton zu treffen und machst dann möglicherweise, triffst du ihn mal nicht und dann kommt von links nur...
Aber das bedeutet Liebe. Ja. Wenn ich jemanden auslache, es ist tiefe Liebe.
Ja.
Das mache ich nur bei Leuten, die ich richtig gern mag.
Ja, vor allem, dass sie auch weiß, dass sie es bei dir machen kann, ohne dass es dich als ausbringt.
Ja. Und auch gerne Sätze wie, was war denn das hier?
Was waren so deine, ich meine, das ist immer schwer, du bist seit 16 Jahren in einem Job. Was war so die Story, die dir am meisten hängen geblieben ist aus dem Studio?
Also es ist super schwer, ich bin da auch einfach ein Mensch, der sich nicht gut an sowas erinnert. Es passieren natürlich konstant irgendwelche lustigen Sachen, aber eben meine Lieblingsgeschichte ist, als Paddy Roach ohne Sinn und Verstand einen Take gesprochen hat und stand da, oh Jemini, und er hat Oh Jemine gelesen und mich hat so zerlegt im Studio, dass ich daraufhin...
Oh Jemine!
Und dann musste ich in die Regie wechseln, weil wir konnten nicht mehr aufnehmen. Ich musste die ganze Zeit lachen. Es hat wirklich, glaube ich, 20 Minuten gebraucht, bis ich mich wieder beruhigt hatte und dann wieder ins Studio konnte, während Patty gesprochen hat. Weil jedes Mal, wenn er Luft geholt hat, musste ich so lachen, dass ich keiner mehr was machen konnte.
Das ist so geil.
Das ist lustig, weil man ja manchmal anscheinend sein Hirn echt ausschaltet, dass du überhaupt nicht drüber nachdenkst. Ja, was heißt denn das jetzt, Oh Jemine? Was könnte das denn? Ist das ein Name oder was?
Aber ich meine, mir ist auch schon passiert, dass ich beim O-Ton hören Ja gesagt habe, weil cool, der O-Ton war krass synchron, überraschend. Und das ist uns allen auch schon mal passiert. Und da denkt man sich auch so, schöner Hirnaussetzer.
Aber es ist ja gut, dass mehrere Leute im Studio sind.
Jassi, wir haben die Sophie Rogall gefragt, wir haben den Paul gefragt. Ich habe auch schon was dazu gesagt. Wie war das für dich als Cutterin, dass man jetzt gerade bei so einer Produktion wie Die Ringe der Macht und bei Thrones war es ja auch schon so ein bisschen eigentlich und bei House of the Dragon, dass man eigentlich gar nicht so richtig gesehen hat, was tun wir da eigentlich? Also als Cutterin ja sauschwer. Du lebst davon zu gucken und dann Anweisungen zu geben und eigentlich...
Es ist grauenhaft, ist total grauenhaft. Also es war bei Game of Thrones ja echt erst die letzte Staffel. Da ist ja dann auch noch was geleakt gewesen in Spanien von der Conti. Dann haben sie uns die Conti ja auch noch geschwärzt. Also Conti ist das englische Skript, das wir bekommen, wo dann eben auch drinsteht, was passiert oder was der Sinn der Sachen ist, die gerade passieren. Und wir hatten halt quasi schwarzes Bild. Es waren immer nur die Gesichter ausgeschnitten. Und dann konnten wir zumindest in der Conti eben nachlesen, was in der Zeit passiert. Und als das dann in Spanien geleakt ist, bei HBO selbst, haben sie das auch noch geschwärzt, dann wussten wir da auch nicht mehr, was passiert. Und jetzt bei Ringe der Macht war es halt auch so, wir wussten teilweise wirklich erst, von was die sprechen, als wir dann am Ende das klare Bild hatten. Und das ist kacke. Also das kann man drehen und wenden, wie man will.
Ja.
Und ich finde es gerade bei so Produkten eigentlich total schade, weil sie sind so hochwertig und gibt sich so viel Mühe und dann siehst du das so lange nicht. Und dann musst du da am Ende, also wir hatten auch hier und da Retakes, weil wir dann einfach gesehen haben, ach krass, das ist das, darüber sprechen die ganze Zeit. Und wir haben halt, ich meine, im Englischen sagen sie it. Ja, cool, das ist halt im Deutschen nicht so mit dem it. Kann halt alles sein.
Vor allem, wenn man eben mal überlegt, du hattest es ja in der Folge von Sophie auch gesagt, dass eine Folge von Ringe der Macht so viel gekostet hat wie eine ganze Staffel Game of Thrones. Also dann wird so viel Kohle reingesteckt und am Ende, letzten Endes bist du ja als Sprecher, Sprecherin, Cutter, Regie auch irgendwie Teil dieses Produkts und wirst eigentlich irgendwie so ein Stück weit ausgeschlossen.
Ja, total.
Aber Sophie hatte auch erzählt, dass von Amazon ja jemand da war und auch gesehen hat, unter welchen Bedingungen ihr da gearbeitet habt.
Genau, also die wollten da, glaube ich, schon auch nochmal was sagen. Weil, ich meine, wir unterschreiben alle, dass wir nichts sagen dürfen. Und die Bilder sind gewatermarkt und es stehen 1000 Sachen drin. Also wenn das liegt, dann weiß man sowieso, woher es ist. Und ich meine, von uns, also mir persönlich bringt es nichts. Und ich meine, diese Sachen, die liegen eben sind meistens bei den Firmen selbst. Und ja.
Der Paul Sedlmayr, der ja vor 2 Wochen bei uns zu Gast war, auch mit dabei gewesen bei Ringe der Macht, der hat über dich gesprochen. Hör mal.
Da war eine Stadt, die ich gehasst habe auszusprechen. Hordern. Und der Hordern ist der Lumpen im Bayerischen. Also sowas Blödes.
Wie vertraut sind die Bürger von Hordern?
Die, die da mit im Studio saß, die Katharin. Mein Gott, die hat's mir dann immer vorgesagt und sowas. Ich hasse diese Stadt.
Hordern, ja.
Nein, nicht Hordern. Hodern. Hordern. Hodern. Ist scheißegal. Ist Hoden. Auf nach Hoden. Ja, das wäre kein Problem gewesen. Die Wörter sind dann kein Problem.
Auf nach Hoden. Das konnte sich nicht merken. Es war so witzig. Da musste ich auch sehr Fehler. Ja. Weil das hat sich eigentlich immer ein bisschen angehört wie Hadern, wenn das sagen.
Ja, Hadern.
Ja, Hadern.
Wie heißt es?
Es hieß Hordern.
Hordern.
Hordern. Ja. Das ist okay, auch nochmal kurz überlegt. Oh, ja. Hordern. Ja. Dafür bist du natürlich auch da und eine totale Hilfestellung für uns, zum Beispiel auch wenn eben so ein Take total vollgepackt ist, dass du nochmal sagst, hey, übrigens geht mit einem Anatmer los. Auch solche Sachen, die du dir vielleicht beim ersten Mal angucken einfach nicht merken kannst, bist du halt eine totale Stütze für uns Sprecher.
Ja, das bin ich froh, wenn ich das sagen kann.
Welche Sprecherinnen, welche Sprecher sind dir lieber? Die, die so vom Spiel sich so ein Take erarbeiten aus oder welche, die so wahrscheinlich eher cutterfreundlich von Anfang an sich eigentlich jede Pause merken, jeden Atmer, jeden, also was, so die technische Nummer eher. Was ist so dein Favorite?
Ich finde eigentlich, es geht miteinander einher meistens. Also wenn die Sprecher das spielerisch gut abnehmen, machen sie das automatisch mit den Pausen und so. Also das würde ich sagen, geht einher. Also klar, es gibt halt so welche, die anfangen, die probieren technisch, aber ich meine, das bringt einem ja nichts, wenn das Spiel blöd ist. Also das muss, ich glaube, das Spiel ist da tatsächlich das Wichtigere, weil mit dem Spiel geht der Rhythmus dann auch einher. Also wenn das ein gut geschriebenes Synchronbuch ist, dann würde ich sagen, tut man sich als Sprecher leicht, wenn du es spielen kannst und das Spiel abnimmst, weil du den Rhythmus dann gleich mitnimmst. Also ich meine, ihr seid die Sprecher, ja, ihr wisst es vielleicht besser als ich noch, aber...
Aber du hast ja viel mehr Sprecher im Studio, ja, du siehst das ja alles. Also das, was wir früher hatten, dass wir irgendwie mal hinten sitzen konnten und gesehen haben, so macht das der andere Sprecher, hast du natürlich am Tag teilweise bis zu 20 Sprecherinnen.
Ja, das stimmt, ja.
Ich finde es mega spannend eigentlich. Ich würde mich so gern mal da hinten reinhocken. Ich weiß gar nicht, ich kenne so viele Kolleginnen und Kollegen und weiß gar nicht, wie die eigentlich so arbeiten.
Das müssen wir mal machen.
Die so?
Ja, man kennt, genau. Das
wie fuchtelt jemand vor dem Mikro?
Richtig.
Ich meine, es gibt ja so ganz verrückte, keine Ahnung, ich mache immer mit meiner linken Hand so doof.
Ja, du hältst die mal hoch.
Ich halte sie mal hoch. Ja, genau. Bevor es losgeht, nehme ich mal so eine Schonhaltung an. Ich weiß auch nicht, was das für ein Quatsch ist. Der Manuel Straube, der macht sich immer so mit dem linken Arm und mit der Hand so hinterm Ohr, als hätte er noch lange Haare. Also der macht so verrückte Dinge irgendwie.
Ja, lustig.
Was erlebst du da so, ohne Namen zu nennen? Aber was machen Leute so für verrückte Dinge?
Es gibt natürlich viele so Räusper-Sachen oder sowas.
Ui,
so bestimmte,
Räusper mache ich auch gerne.
Bestimmte Atemsachen, also bestimmte Ausatmer oder so. Ja, sowas gibt es halt total viel. Aber ja, ein paar, die barfuß sprechen wollen. Und
was ist barfuß?
Gabi Petermann. Die hat uns doch erzählt, dass sie
mit Socken.
Ja, genau, ja, das meine ich ja. Da gibt es auch ein paar. Letztens hatte ich jemanden, der hat Milch getrunken.
Was?
Aber sehr nett. Ein sehr netter, guter Sprecher. Ja, es war
aber
abgefahren.
Weil er das braucht.
Das weiß ich
um
nicht. Ich habe ihn nicht gefragt. Ich habe mich gewundert.
Aber denkst du dir dann, die sind alle verrückt geworden? Oder ist das für dich so, mein Gott, die brauchen das halt? Das ist wie so ein Mantra.
Nee, ich finde das, also ich würde da sagen, jeder, wie er es braucht. Weil wie gesagt, ich finde, es ist einfach echt ein schwieriger Job. Und wenn es da Dinge gibt, die manchen Menschen gut tun, um den gut zu machen, dann sollen sie das auch so machen. Ja. Also da lieber
so. Das ist so ein Konzentrationsding, oder? So wie Rafael Nadal, der Tennisspieler, vor jedem Aufschlag sich dreimal hinterm Ohr kratzt irgendwie und sein T-Shirt richtet. Und das ist so eine Konzentrationsphase, bevor der Take losgeht.
Ja, da gibt es ja auch manche Sprecher, die packen das tatsächlich, wenn kurz vorher noch was gesagt wird. Also dann oft von der Regie kommt dann nochmal ein Gag. Und das finde ich faszinierend, wenn manche das dann einfach so abfeuern können. Ich breche dann meistens ab.
Hast also du so irgendwie so eine Macke, was du machst?
Also ich glaube, ich räusper mich auch relativ viel,
aber
oder?
Aber es ist mir auf jeden Fall noch nicht unangenehm. Aber ich glaube, das machst du schon.
Das mache ich schon oft, dass ich immer nochmal so vorher und ich spiele tatsächlich.
Soll man eigentlich nicht, ne?
Ja, ganz schlecht für die Stimme. Also wenn ihr mal heiser sein solltet, ja, lieber husten, nicht räuspern. Das ist ganz
hört mal
schlecht.
Die Folge mit Verena Brock, die erklärt warum.
Ja. Ja. Und ich, glaube ich, ahme das ganz viel nach, was der Schauspieler im Original, also wenn meine Schauspielerin telefoniert, dann halte ich mir auch so ein Handy hin. Oder wenn sie sich irgendwie bewegt in die Richtung, das habe ich mich ja früher, als ich angefangen habe, null getraut. Da stand ich noch da irgendwie mit meinen 12 Jahren und habe das überhaupt nicht gecheckt. Aber das macht ja so viel mit der Stimme auch aus, wie du dich bewegst und wie du mitgehst. Aber sonst glaube ich nicht, irgendwelche komischen Angewohnheiten zu haben. Aber man weiß es ja nicht.
Oder? Ja, nee, jetzt bin ich jetzt auch nichts aufgefallen. Ja, nee.
Du?
Ich habe ja den Arm offen.
Ja, genau.
Also
ich
halte ja den Arm
du hast
hoch.
Den rechten,
warum
oder?
Naja, das ist aber keine Aussage. Nee, der linke, glaube ich. Wenn der linke. Muss man das echt überlegen. Und beim Radio mache ich das auch manchmal.
Ja, echt?
Das ist total verrückt. Wenn ich weiß, ich muss jetzt in 5 Sekunden loslegen, dann nehme ich eine ein bisschen andere halt. Also es ist wirklich völlig verrückt. Eigentlich,
lass mal das jetzt ich muss lieber. Immer im Stehen auf jeden Fall. Also ich kann sitzen, okay. Kann ich nicht. Also ich muss auch beim Sprechen, es gibt ja manche Sprecher,
richtig.
Die setzen sich
wie
hin.
Viele Sprecher, würdest du sagen, prozentual sprechen im Sitzen und wie viele im Stehen?
Also dadurch, dass ich die meisten nach meinem Jan mache, der Jan es nicht mag, wenn die Leute sitzen.
Das ist keiner.
Alter, genau. Steh auf, Alter.
Ja, also ich finde eben auch, also klar, wenn jetzt jemand älter ist und Probleme mit dem Stehen hat, ist es ja völlig klar, dass der sich setzen kann, ja. Aber sonst finde ich, es ist schon, macht es eben wirklich viel aus, dass... wenn die Rolle sitzt, kann man sich schon hinsetzen, aber sonst sollte man einfach stehen, weil man einfach eine andere Körperhaltung hat. Und ja, hier auch ist viel mit dem Bauch. Mhm. Wenn du halt gar keine Bauchspannung hast, dann hört man das einfach. Weil man macht ja wirklich tatsächlich echt viel mit dem Bauch als Sprecher.
Total.
Und wenn da keine Spannung drin ist, weil du da wie so ein Sack auf dem Stuhl rumhängst, dann ja, das ist blöd.
Wie gehst du mit Situationen um, wenn du merkst, der Sprecher oder die Sprecherin leisten nicht das und sie gehen irgendwie enttäuscht raus, vielleicht werden sie sogar umbesetzt. Wie agierst du in der Situation?
Ja, grauenhaft ist das. Es ist einfach ganz grauenhaft. Es tut mir natürlich dann total leid. Also wir probieren ja schon wirklich die Leute dann immer dahin zu bringen, dass man es nehmen kann. Weil ich meine, es ja, hilft ja niemandem, wenn jemand umbesetzt wird. Das ist ja völlig klar. Aber es ist natürlich manchmal so, dass es halt nicht geht. Und das ist dann auf jeden Fall nicht schön. Also da lasse ich aber das auf jeden Fall in Regiehand. Da sage ich auch nichts, weil das ist auch nicht meine Aufgabe. Und ja, aber schön ist es nicht. Es gab schon unschöne Momente da auch im Studio, weil die Leute natürlich enttäuscht sind, ist ja klar. Es ist natürlich nie schön, wenn einem jemand sagt, dass du es nicht gut genug machst dafür. Also,
ja.
Aber es ist halt so, wie es ist. Es kann einfach nicht jeder. Also ja, ich kann es ja auch nicht.
Hast du das mal probiert eigentlich?
Ja, aber... ich kann halt nicht schauspielern und das ist für mich das Schlimmste, wenn ich höre, dass ich mich halt genauso anhöre, wie ich nicht möchte, dass man klingt.
Ja, sehr gut.
Wie meinst du zu...
Ja, hölzern und einfach so, wo ist das Gefühl? Das hört sich einfach nicht gut an. Ich bin nicht begeistert, nein.
Das ist lustig, dass du da deine Stimme auch gar nicht selbst... hören kannst.
Nee, also entweder, wenn ich es dann probiere, entweder werde ich dann zu synchronisch, also es klingt dann zu unecht, irgendwie zu gedrückt und zu gewollt.
Ja, aber also, es gibt Sprecher, die seit 30 Jahren so durch die Branche.
Ah, das ist aber eine coole Party. Irgendwie.
Verdammt coole Party, Mann. Ja. Also, genau. Wer weiß, vielleicht geht doch noch was.
Sag mal, ich muss mal überlegen, wie ich es ausdrücke. Wie viele Takes habt ihr schon mal von einem Take aufgenommen? Also was ist die Maximalanzahl an Takes, wo ihr irgendwann gesagt habt, okay, das ist jetzt der 60. Versuch, wir können jetzt nicht mehr weitermachen. Gibt es da einen Score?
Nee, das könnte ich jetzt so gar nicht sagen. Es ist ganz oft so, dass wenn man merkt, dass es wirklich nicht geht, der Take gerade, dass man den zurückstellt und dann nochmal wann anders macht. Weil das irgendwann, wie du ja auch gesagt hast, irgendwann wird es dann so technisch, dass einfach... der Sprecher eigentlich überhaupt nicht mehr weiß, wo er jetzt hin muss und eben dann kriegst du auch kein Ergebnis. Und oft ist es dann so, wenn man den dann eine Viertelstunde später nochmal macht, dann ist es der erste Versuch, der sitzt.
Ja, der einfach passt.
Ich mag das nicht. Was? Ich will das immer erledigt haben. Ich mag das nicht.
Ja.
Oder ich bin einer, wenn so ein Take genommen wird und ich denke mir, kacke, du wirst das einige Mal erlebt haben, dann sage ich dann immer so 3 Takes später nochmal, ey Leute, ganz ehrlich, ich will euch echt nicht auf den Sack gehen. Aber ich glaube, das war nicht gut. Lass uns den nochmal machen.
Ja, wenn du das macht der Paddy zum Beispiel auch super oft.
Ja, aber das ist ja auch irgendwie bescheuert, oder? Weil der Take ist ja genommen worden und wir gehen euch das auf die Nerven.
Aber wenn du das Gefühl hast, dass alle nicht so wirklich zufrieden sind, also irgendwann ist ja dann so ein, passt, ja, so, und das ist irgendwie kein geiles Gefühl. Ja? Und dann hörst du es vielleicht, manchmal wollte ich dich immer fragen, wie viele Sprecher machen das, dass sie die Takes vorher hören? Also es gibt unten so ein Pedal bei euch, da kann man draufsteigen und dann hört man praktisch direkt seinen Anschluss.
Die Ego. Taste.
Genau, richtig. In Berlin die Ego-Taste. Ja.
Zu wenige.
Ja.
Definitiv zu wenige, weil eigentlich ist es eine mega geile Hilfe.
Total.
Weil, man kann sich halt einfach, es kann sich halt an sich selbst, an den Anschluss selbst hören. Aber In München ist es noch nicht so durch. Die Leute sind es nicht gewohnt und total viele verwirrt ist, wenn sie sich vorher hören, weil sie es einfach aus jahrelangen Arbeiten nicht gewohnt sind. Aber eigentlich ist es richtig cool. Weil es wird am Ende besser, ist meine Meinung. Also natürlich. Ich finde es tatsächlich auch ganz geil, weil dann sehe ich nämlich manchmal, dann habe ich auch schon mal gesehen, so, vielleicht war doch ein bisschen lang. Vielleicht machen wir den einfach doch auch nochmal.
Ja, nein!
Das ist eine gute Qualitätskontrolle auf jeden
genau.
Fall.
Ja, vor allem früher hatte man halt irgendwie den Kollegen da stehen und heute hast du halt die Ego-Taste.
Ja, genau.
Im Grunde war das Gleiche.
Und auch einfach zu wissen, wo hast du aufgehört. Also manchmal du schaust dir deinen nächsten Take an, dann schaust du ihn vielleicht nochmal an mit dem Text und dann weißt du gar nicht mehr, wie bist du hinten am Ende rausgegangen. Und dafür finde ich es super gut. Aber mir fällt es eben auf, dass es bei uns in München echt selten auch direkt so vorgegeben wird, weil man könnte es uns ja theoretisch auch direkt einspielen.
Ja, könnte man, aber es wollen eben total viele nicht. Wenn ich Tonmeister wäre, ich würde das ja einfach machen, bis sich einer beschwert.
Ja. Genau. So, jetzt weißt du mal, was du hier abgeliefert hast.
Ich habe langsam ein Sitzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich spüre diesen Riesling.
Der Wein
mein
ist
Gott,
schon...
Ich Amateur.
Ja.
Ihr nicht?
Ich bin gerade gut im Training.
Ah, okay.
Warst auf einer Party letztens. Auf einer langen
Party.
Yassi, ein Thema müssen wir natürlich noch ansprechen. Es gibt ja viele Stimmen. Ich finde, das ist eine Unart. Aber es gibt ja immer mehr, die sagen, Mensch, diese Cutter, die braucht man doch gar nicht. Die sind doch eigentlich nur im Weg. Wir können selber gucken. Ja, und eigentlich kann man uns einen Haufen Geld sparen. Ich finde das überhaupt nicht. Ich finde, dass ihr ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil seid dieser Branche und dass ihr gerade bei dem sehr guten Produkt irgendwie, also nicht mal noch das i-Tüpfelchen seid, sondern ihr seid genauso wichtig wie der Sprecher, wie der Regisseur, wie der Tonmeister. Was entgegnest du Leuten, die sagen, nö, wir können das ohne euch?
Also, es hat mir jetzt direkt noch niemand gesagt, aber ich finde auch.
Tendenzen.
Aber es gibt ja auch Studios und man weiß, dass.
Also ich bin auch der Meinung, also ich liebe meinen Job und ich finde schon auch, dadurch, dass ich, also gerade wenn ich so ein Projekt komplett in meiner Hand habe, dann mache ich da so viel, also auch danach und dahinter, weil ich einfach. Ja, mit dem Regisseur, vielleicht merke ich das mal.
Ja,
doch.
Genau.
Da brauchen wir doch einen.
Ja, genau.
Ja.
Nee, nur du bist angetrunken.
Ja. genau, da passe ich ja auch mit auf. Da fallen mir auch manchmal Sachen auf, die nicht schön sind. Und auch danach im Schnitt, wenn ich dann halt merke, da ist uns doch irgendwo eine Betonung durchgerutscht, die eigentlich super unschön ist. Aber ich weiß zum Beispiel, wir haben über bestimmte Dinge im Studio geredet. Es ist einfach, es macht schon super viel Sinn, da jemanden zu haben, der komplett die ganze Zeit dabei ist und der das danach auch schneidet. Und auch im Studio. Also ich meine, ich sehe es ja schon, wenn die Sachen zurückkommen jetzt von unseren neueren Cuttern, sag ich mal, die noch nicht so lange im Studio sind. Das ist schon einfach nochmal anders zu schneiden, ist ja auch klar. Weil ich meine, man muss es halt einfach erst lernen und es dauert. Und aber wenn ich halt mit Sachen schneide von jemandem, der da schon lange das macht, dann tue ich mir viel leichter. Und ich glaube, es wird halt einfach am Ende schöner.
Auf jeden Fall. Gerade die Sache, die du auch angesprochen hast, von jemand anderem etwas schneiden, was ist dir lieber, dass du komplett dieses ganze Projekt in der Hand hast? Also heißt, du takest es ein, du bist im Studio und schneidest es am Ende auch? Oder die andere Variante ist, du sagst, ach, das ist eh ein Kackfilm. Da bin ich froh, wenn ich nur, nur am Ende ein bisschen
schneiden muss. Was macht die FFS doch überhaupt gar
nein,
nicht?
Nein, natürlich nicht. Ja.
Nee, also ich habe es natürlich schon am liebsten selbst in der Hand. Ich meine, es gibt natürlich Projekte, da denkt man sich, ach, blöd, dass ich jetzt 2 Tage Urlaub habe und da jetzt kurz nicht im Studio bin.
Ja. Mensch, das ist aber sehr schade.
Nee, aber eigentlich mache ich es am liebsten alles selbst, weil ich dann eben auch einfach die Kontrolle habe, für mich selbst, dass das alles passt, wenn mein Name dann auch dahinter steht.
Geht man da dann auch in Interaktion mit den, zum Beispiel einem Cutter, einer Cutterin, die es nicht so gut gemacht hast? Also feedbackst du das oder sagst du?
Oh. Also ich sag denen, die es noch nicht so lange machen, auf jeden Fall natürlich, wenn ich halt sehe, tendenziell, dass sie sich zum Beispiel bei manchen Sachen noch irgendwie reinlegen lassen, eben gerade mit so, wenn Sprecher bescheißen und eben so Pausen ein bisschen übersprechen.
Ja,
dann sage ich denen das schon, dass sie halt so auf bestimmte Sachen ein bisschen besser achten müssen oder wenn es so Rhythmusgeschichten sind, halt Sachen, die man lernen kann und halt auch lernen muss mit der Zeit. Ich meine, die ersten Sachen, wo ich im Studio war, die waren natürlich genauso. Also das dauert halt einfach und es ist auch fies. Ich bin ein super ängstlicher Mensch eigentlich und die Anfänge im Studio waren ein Albtraum. Ich hatte jedes Mal so krass Angst, bevor ich ins Studio gegangen bin.
Echt? Und weil du eben den Leuten nicht sagen wolltest, ich brauche noch eine.
Ja, so, weil ich nicht wusste. Was? Also vor allen Dingen ist es auch das, man sieht es selbst noch so schlecht und dann steht dann jemand neben dir, der macht das im Zweifel einfach schon seit 30 Jahren und du machst es halt seit 2 Monaten gefühlt. Mhm. Und dann musst du dem sagen, was er machen soll. Das ist
ja,
am
da
Anfang
gibt's aber auch viel Arroganz von sehr vielen, die sagen, das kann man schneiden.
Ja, genau. Oder so, ach, du willst jetzt nochmal eine. Also,
ja, genau. Eben, da gibt's, es gibt auch echt gemeinere Leute. Ich jetzt immer weniger, würde ich sagen. Aber ja, also der Anfang war da schon hart. Ich werde es nie vergessen. Mich hat eine liebe Kollegin, die leider mittlerweile nicht mehr liebt, die Elke, die kennt ihr ja auch noch.
Na klar.
Und mit der hatte ich meine erste Studioerfahrung, weil sie so, ich gehe jetzt eine rauchen. Und ich so, was? Dann saß ich da plötzlich alleine. Und so, wusste überhaupt nicht, mir geschieht. Es war ganz grauenhaft.
Führerscheinprüfung zum ersten Mal ohne Fahrlehrer. Ja. Das ist immer scheiße.
Aber lustig, dass Elke gesagt hat, sie geht eine rauchen zu der Zeit. Ja, sie hat ja noch im Studio
geraucht. Ich habe auch noch im Studio geraucht am Anfang. Ja, ab und zu mal. Total. Ey, das kann man sich jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen. Also auch zum Glück.
Ja, null. Das so
Wobei, also den Reflex gibt es natürlich schon, also das würde ich nie sagen, aber du bist da, du arbeitest dann so einem scheiß Vierzeiler, Fünfzeiler hin, irgendwie versuchst du einigermaßen den Ton zu treffen und man hat ja so selber von sich immer so eine Idealvorstellung, wie der Take klingen soll. Und dann erwischst du ihn so, also vom Spiel und denkst dir, genauso war er gut. Und dann hörst du vom Cutter, ah ja, hinten war mal ein bisschen kurz.
Ja,
und dann sagst du so, innerlich, denke ich mir natürlich so, fuck you.
Ja, ja.
Das würde ich halt nicht sagen.
Ja, danke.
Aber das gibt's natürlich.
Ja, klar. Ja, natürlich.
Ja, ich meine, du hast ja dann recht, aber es ist ja trotzdem, denkst du, nein.
Klar, vor allem, wenn du halt schon ein bisschen länger rumgefummelt hast. Ja, genau. Ja, aber dann ist ja immer trotzdem die Frage, was sendest du raus? Ja, weil es ist ja, es müssen ja alle gucken, dass es am Ende passt. Und ich glaube, da gibt's schon, also ich weiß nicht, wir sind ja alle mittlerweile getrennt im Studio, aber ich glaube, da gibt's schon tatsächlich Sprecher und Sprecherinnen, die dir dann ein echtes Kackgefühl geben. Also die dir ja schon auch dann signalisieren, ja, sorry, aber das kannst du ja schneiden, den mache ich jetzt nicht nochmal.
Ja, aber wenig. Also es werden wirklich sehr wenige. Ja. Also
eher die ältere Generation.
Ja, genau. Eher die ältere Generation.
Verabschieden sich so langsam.
Nee, und ich meine auch insgesamt, ich meine, wenn der ist, also ich würde schon sagen, dass ich mir wirklich Mühe gebe, im Studio drauf zu achten, da eben so einen Mittelweg zu finden ist, wenn ich halt merke, dass eben an dem Take länger rumgefummelt wurde und jetzt der Regisseur happy. Mhm. Und ich höre auch, ich höre ja selbst auch, das ist wirklich gut gespielt war, dann überlege ich auf jeden Fall länger, ob ich den nehmen kann, weil ich noch cool was draus machen kann, ohne dass er danach scheiße klingt.
Oft fragt die Regie, kannst du den, kann ich den haben?
Ja, genau.
Ich den so gern.
Ja. Bin ich die Letzte, die sagt, nee. Also wenn ich weiß, dass ich damit was machen kann, dann nehme ich den dann auch.
Ja.
Sehr schön.
Wollen wir nochmal anstoßen?
Ja, bitte.
Das war wundervoll. Ja.
Danke, Yassi.
Vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Zum Wohl auf weitere schöne Produktionen.
Ja.
Oder ohne uns. Alles Gute.
Gerne mit euch.
Ja. Und war es jetzt so schlimm? Yassi hat nämlich vor der Podcast-Aufnahme gesagt,
es ging.
Ich hab's überlebt.
Ja, genau.
Ich
wollte dich einmal auslachen bei irgendwas, aber es gab keinen Grund.
Genau, verdammt. Hey, und wir freuen uns sehr, wenn ihr in 2 Wochen wieder mit dabei seid. Da haben wir dann Marius Gavilis da.
Richtig.
Unseren Berliner Kollegen, den ihr zum Beispiel aus Haus des Geldes kennt, als Denver, mit seiner lustigen Lache, die wir jetzt nicht versuchen nachzumachen.
Nein, um Gottes Willen. Wir freuen uns. Bis dahin.